Ich habe immer davon geträumt, ein eigenes Ensemble zu haben. Und das habe ich kennengelernt bei George Tabori. Also da fand ich das immer so toll. Der nannte es einen Kreis, also einen Kreis von Menschen. Einer ist halt zufällig, wie beim Monopoly, die Bank und ist damit Spielleiter oder so, ja, und kennt die Regeln. Aber ich denke immer, das gehört zusammen. Also Tradition braucht man, um innovativ zu sein, ja. Und so ein Blick in die Vergangenheit ist ja nicht das Schlechteste, um damit aber weiterzugehen. Zeigen Sie mir den Schauspieler oder die Schauspielerin, die auf die Bühne geht und schlecht sein will. Das gibt es nicht. Und deshalb ist doch jeder irgendwie bestrebt, eine Arbeit abzuliefern, die gut ist, die toll ist und arbeitet daran. Also deshalb muss man niemanden zwingen, brechen, ihm wehtun. Und niemandem von uns sind negative Dinge erspart im Leben. Das passiert, ja. Und die Hoffnung, die wir alle auch in uns tragen, das ist auch da und das hält uns ja auch am Leben und gibt uns die Kraft. Ich glaube, dass Max Reinhardt, als er gesagt hat, man soll sich die Kindheit in die Tasche stecken, das damit gemeint hat, weil Kinder machen das so, die sagen, ich werde die Mutter, du wirst das Kind. Gut, nein, du bist der Vater, ich bin das Kind. Und schon geht es. Wenn man sich das bewahrt und das beibehält, ist man auf dem besten Weg, ein guter Schauspieler zu sein oder eine gute Schauspielerin. Ich glaube nicht, dass es europaweit ein Festival gibt, das es schafft, im Sommer im Sprechtheater in einer Woche 5 Eigenproduktionen zu stemmen. Ja? Das tun wir und das ist fantastisch und das kann man ruhig auch mal so sagen.
Willkommen zu Ungeschminkt, das Theatermuseum Wien im Gespräch. Ein Live-Podcast aus dem Eroica-Saal im Palais Lobkowitz. Das Theatermuseum ist das Gedächtnis der flüchtigen Theaterkunst. Wir halten den flüchtigen Augenblick im Gespräch fest. Unser heutiger Gast ist die Burgschauspielerin, Regisseurin und künstlerische Leiterin der Festspiele Reichenau, Maria Happel.
Vielen Dank.
Einen schönen guten Morgen, liebe Frau Happel. Wir freuen uns sehr, dass das geklappt hat. Schönen guten Morgen, liebes Publikum. Ein Danke für die schöne Anmoderation, Herr Dr. Pichorna. Wir haben heute einen besonderen Gast und einen besonderen Tag, denn heute ist Muttertag. Von dieser Seite also, es ist bekannt, Frau Happel, dass Sie 2 Töchter haben. Mutter sind, worüber wir gerne sprechen wollen. Also erstmal alles Gute zum Muttertag und auch allen hier anwesenden Müttern auch. Man muss ja vielleicht dazu sagen, dass es nicht unbedingt gewöhnlich ist, dass so erfolgreiche Schauspielerinnen wie Sie auch Mutter sind und ein Leben als Mutter haben, das ist ja immer ein großes, komplexes Thema. Aber bevor wir da einsteigen, Frau Happel ist seit 92 eines der prägenden Gesichter des Burgtheaters mit einer kleinen Unterbrechung nach Berlin bis heute eine der, finde ich, wandlungsfähigsten Schauspielerinnen, die sowohl im komischen Fach als auch im tragischen Fach als auch in ganz besonderen Fächern, für die es vielleicht noch gar keinen Namen gibt, darüber können wir sprechen. Da denke ich an Toto, das ein prägendes Gesicht dieses Burgtheaters und gleichzeitig auch eine Theatermacherin mit Leidenschaft. Sie sind Regisseurin, auch schon seit geraumer Zeit. Sind vielen Preisen ausgezeichnet, Kainz-Medaille, Schauspielerinnen, sind im Film, im Kino, im Fernsehen, Klimawechsel, Soko Donau, Die Manns, sehr präsent und sind jetzt seit 2021 künstlerische Leiterin der Festspiele Reichenau, die heuer ihr 100. Jubiläum feiern mit einer ganz besonderen Ausgabe. Darüber werden wir auch reden. Also ich glaube, wir haben ein großes, großes Thema vor uns. Ich freue mich sehr. Es gibt eine Autobiografie von Ihnen. Das Schnitzel ist unbesetzt. Ein lustiger Titel. Die Anekdote können wir vielleicht später erzählen, wie es zu diesem Titel kommt. Und Sie arbeiten gerade an einer Erweiterung, an einer erweiterten Ausgabe, die im Oktober erscheinen wird. Ich kann Ihnen das Buch zur Erweiterung dieses Gesprächs sehr empfehlen. Es ist anekdotenreich und auch tief und man erfährt viel über Ihren Werdegang und über Ihren Beruf. Jetzt habe ich erstmal genug geredet. Wie geht's Ihnen heute?
Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung. Mir geht's sehr gut. Wir hatten gestern, wie gesagt, eine Premiere im Burgtheater. Das war eine sehr anstrengende und intensive Arbeit, die letzten 8 Wochen. Und eine dieser Arbeiten, wo bis zum Ende noch Texte geändert werden und eingeschoben werden, weggenommen werden, das habe ich gar nicht so gerne, aber es war halt nötig. Und das heißt, wir haben bis zum Schluss wirklich mit hoher Konzentration arbeiten müssen. Und die Regisseurin Karin Henkel hat auch jede Minute genutzt. Also wenn auf dem Probenplan stand 10 bis 16 Uhr und wir waren um 15.45 Uhr mit der Szene fertig, haben wir noch eine Viertelstunde im Foyer weitergearbeitet. Also sie hat wirklich keine Minute verschenkt. Das geht einem zwischendurch ganz schön auf die Nerven. Aber am Ende zählt halt immer nur das Ergebnis. Und das ist wie bei einer Geburt. Dann sind die Wehen vergessen. Wenn das Kind da ist, wird so viel Glück ausgeschüttet, dass man sich gar nicht mehr dran erinnern kann. Und wenn, war es gar nicht so schlimm.
War das gestern so? Also das ist ja nochmal interessant. Wir haben das noch nicht gehabt, dass wir einen Gast unmittelbar nach der Premiere ungefiltert haben. War das gestern so? War der Adrenalinausstoß so stark, dass das Glücksgefühl sich einstellt?
Das stellt sich immer nicht sofort ein. Also das braucht immer so einen Moment. Aber es ist so, dass wir alle da standen und wirklich so gekämpft haben, auch um diese Worte. Darum geht es auch im Stück, ja, um Wörter. Und als wir gemerkt haben, nach dem ersten, also der Schluss ist jetzt auch nicht so, dass man sofort jubelt und sich auf die Schenkel klopft, sondern es ist nicht unbedingt sehr, sehr, sehr hoffnungsvoll, das Ende. Das dauerte einen Moment, auch beim Publikum, das dann aber unglaublich uns honoriert hat, was wir an diesem Abend zustande gebracht haben. Und dann sickerte das so langsam nach oben durch und wir haben gemerkt, boah, das hat funktioniert. Und dann haben wir uns hinterher in der Garderobe in den Armen gelegen, ja.
Ja, das Publikum muss ja auch arbeiten. Das stimmt. Ich war gestern in der Premiere. Ich kann vielleicht noch 2 Worte dazu sagen. Aber als dann die Einzelappläuse kam, ganz zum Schluss, da hat man gemerkt, das Publikum war gelöst, da gab es dann Bravo-Rufe, da gab es dann das Toben vorher. Man merkt, auch Zuschauen ist Arbeit, auch bei dem Stück, 3 Stunden. Es ist eine Überschreibung des österreichischen Autoren Ewald Palmitzhofer, des Shakespeare-Stückes Heinrich IV. St. Falstaff ist die Falstaff-Figur, ist mehr im Vordergrund, aber das große Stück tragende Thema stiften Sie an in der Rolle des Quasi-Königs, ja. Heinrich. Und das fand ich sehr interessant und sehr bewegend. Es ist ein, anders als bei Shakespeare, mehr ein Autokrat heutigen Zuschnitts, der eigentlich alle Probleme gelöst hat, bis auf eines, nämlich die Unsterblichkeit. Und das hat mich sehr berührt, denn der Traum von der Unsterblichkeit, das kennen wir von den Autokraten, also da gibt's bestimmt schon welche, die dran forschen. Der einzige Grund zur Trauer, und das fand ich, haben Sie toll gespielt, in einer großen Melancholie auch, das Thema der Sterblichkeit nicht lösen zu können. Das war sehr beeindruckend und es geht darum, wie Heinrich seinen Sohn über seinen Sohn seine Nachfolge bestimmt, organisiert oder verkörpert. Dies geschieht auf doch eine, ja, starke Art und Weise, nämlich über eine Initiation. Wie wird jemand die Rolle der Macht des autokratischen Herrschers übernehmen, indem er durch Gewalt initiiert wird? Er muss erst einen Mord begehen. Also kein unterhaltsames Stück, aber
eine Komödie steht vorne drauf. Also das klingt jetzt vielleicht nicht so, aber
doch.
Nein, es gibt durchaus auch komische Anteile in dem Stück, auch wenn es an und für sich tragisch ist, die Geschichte. Und ich fand das natürlich eine unglaubliche Herausforderung, mich damit zu betrauen, einen Autokraten der Gegenwart zu spielen oder darstellen zu müssen. Ich meine, wir schauen uns um und sehen, wie sie aussehen, ja, und da den Grat zu finden, einzusteigen in eine Figur, die man verabscheut aus tiefstem Herzen, sie aber darstellen will, kann, soll, darf. Das war also eine ziemliche Herausforderung, die aber auch eine große Lust in sich birgt, natürlich, das zu zeigen. Also die Bösen sind ja auch immer sehr interessant, interessanter oft als die anderen Rollen, ja. Und ich durfte ja auch Frau Flott noch spielen, also wir spielen alle mehrere Rollen. Die Frau Flott ist die Besitzerin eines Clubs, die quasi auf der anderen Seite des Königs ist, in so einer Zelle, die gegen diese Autokraten arbeiten. Also ich durfte beides in mir vereinen an diesem Abend und das hat große Freude gemacht.
Aber auch eine wahnsinnig große Herausforderung, denn in wirklich Sekundenschnelle, also nicht nur Sie, sondern alle 6 Ensemblemitglieder wechseln, aber auch Sie in kürzester Zeit die Rolle zwischen der Oberschicht und der Subkultur des Clubs in Sekundenschnelle. Da habe ich wahnsinnig gestaunt, wie wenig Zeit Sie haben, um komplett in einem anderen Kostüm, komplett in einem anderen Gestus der Figur dann dort zu sein.
Ich glaube, darin liegt der Ursprung des Schauspiels. Oder ich glaube, dass genau Max Reinhardt, als er gesagt hat, man soll sich die Kindheit in die Tasche stecken, das damit gemeint hat. Weil Kinder machen das so. Die sagen, ich wäre die Mutter, du wärst das Kind. Gut, nein, du bist der Vater, ich bin das Kind.
Ja.
Und schon geht es. Und wenn man sich das bewahrt und das beibehält, ist man auf dem besten Weg, ein guter Schauspieler zu sein oder eine gute Schauspielerin. Ja.
Das ist gestern unglaublich gut gelungen. Und man muss sagen, Birgit Minichmayr spielt den Falstaff, Viviana Beglau spielt mit Oliver Nägele, Tim Wertz und Tristan Witzel. Eine Neuentdeckung oder ein Neuzugang bei der Burg. Ein unglaublich begabter junger Schauspieler. Den kennen Sie noch aus dem Reinhardt-Seminar.
Ich habe ihn aufgenommen, ja.
Sie haben ihn aufgenommen. Aber da geht doch was auf, oder? Also ich meine, dass man dann an einem Abend zusammen spielt und 8 Wochen zusammen probt. Er spielt den Sohn. Er spielt den nicht verlässlichen, in der Subkultur verlorenen Sohn, weswegen sich Heinz Sorgen macht. Und dann wird er es ja.
Er schafft es noch charakterlich an mich heranzukommen, ja.
Und Gott sei Dank ist das Thema der Unsterblichkeit nicht lösbar. Das heißt, wir müssen uns...
Noch, also meine Tochter hat mir gesagt, man könnte theoretisch schon viel, viel, viel älter werden. So um die 500 Jahre. Das würde man aus wissenschaftlicher oder medizinischer Sicht schon schaffen. Nur dann, wohin damit? Ja, also... da müssen wir sich dann was anderes einfallen lassen. Aber das ist halt immer die Frage. Es gibt ja viele Themen. Und ich komme langsam auch in ein gewisses Alter. Nur die Torte unter der Last der Kerzen kollabiert am Geburtstag. Und man sich Gedanken macht, ja, das ist doch ganz klar. Und Joachim Fuchsberger hat ein wunderbares Buch geschrieben, Altwerden ist nichts für Feiglinge. Ja, die Dinge, die da auf einen zukommen, klar haben wir Hilfsmittel, klar können wir Leben verlängern, aber man schaut schon anders zurück und hat natürlich auch einen riesengroßen Rucksack dabei mit zum einen Teil guten Erfahrungen, mit schönen Erinnerungen, aber auch mit all dem anderen, ja, und Krankheiten und was weiß ich, ja.
Das ist ein super Absprung, um vielleicht ein bisschen in das Leben einzutauchen. Was hat Ihnen die Kraft gegeben? Was gibt Ihnen die Kraft? Sie sagen diesen schönen Satz, Sie denken an Ihre Kindheit mit einer großen Zärtlichkeit. Und dazu muss man wissen, dass Frau Happel aus einem kleinen Dorf im Spessart, das ist...
Es ist gerade noch Bayern.
Gerade noch Bayern, Franken.
Aber um die Matura zu schaffen, musste ich nach Hessen fahren, 3 Jahre.
Aber mich würde interessieren, weil heute ist ja auch Muttertag und vielleicht hat das dieses Wort, dass Sie zärtlich auf Ihre Kindheit zurückblicken, auch damit was zu tun. Wie können wir uns das vorstellen?
Ich war ein unverhofftes Kind. Ich kam sehr spät als Überraschung nochmal in diese Familie. Meine Geschwister, meine 4 Geschwister waren nahezu erwachsen. Meine älteste Schwester bereits 20 Jahre älter, die nächste 17, die nächste 14. Dann kam endlich der Junge damals, mein Bruder, 10 Jahre. Und damit war diese Familienplanung eigentlich abgeschlossen, bis zu einem verhängnisvollen Karnevalsabend, an dem die Narrenkappen, ich weiß nicht, zu tief gezogen wurden. Also auf alle Fälle war meine Mutter mit 42 Jahren nochmal schwanger. Und nach dem ersten Schock und dem ersten Schrecken war ich dann ein unglaublich geliebtes, von allen gewolltes Kind in diesem kleinen Ort, in diesem Mikrokosmos und was Besonderes, ja, von Anfang an. Die Großeltern lebten auch im Haus. Es war eine Großfamilie, die mich behütet hat und es wurde jetzt nicht so großes Aufhebens darum gemacht. Ich bin halt irgendwie so mitgelaufen, aber dadurch, dass ich so tolle, große Vorbilder hatte, nämlich meine Schwestern und meinen Bruder, war dieses Nacheifern, ging sehr früh los. Und so kam es, dass die Orgelbank in diesem Ort war fest in Familienhand seit meinem Urgroßvater. Also der war Volksmusiker und saß da schon bereits auf dieser Orgelbank. Und meine Großmutter hat darum gekämpft, dass die Orgelbank auch in der Familie bleibt. Ja. Und meine Geschwister haben also auch Orgel gelernt und gespielt und hatten dann aber natürlich ihre Berufe. Ich war 9 Jahre alt und meine 14 Jahre ältere Schwester, die war morgens, musste immer morgens die Messen spielen. Und sie war damals schwanger und ihr war schlecht. Sie konnte einfach nicht. Und meine Großmutter sagte, wie sieht's aus? Und ich konnte schon die ersten 4, 5 Lieder konnte ich schon gut begleiten. Und sie ist mit mir dann morgens um 7 Uhr an die Orgel auf die Empore gestiegen. Und ich habe zum ersten Mal eine Messe gespielt. Der Pfarrer hat hochgeschaut, hat sich gewundert, weil es klang anders. Und vor allen Dingen, er hat niemanden gesehen, weil ich noch nicht über die Brüstung schauen konnte. Und auch die Beine noch zu kurz waren, um die Bässe mitspielen zu können. Übrigens, in dieser Kirche versetzt waren, also nicht wie in jeder Kirche, an jeder Orgel, ist unter dem C oben am Manual auch unten das C für die Bässe. Nicht bei dieser Orgel. Es war um 5 Töne verrutscht. Also wenn hier das C war, war das unten. Und ich habe jahrelang so Orgel gespielt. Ja. Aber ab dem Moment war meine Schwester entlastet. Und ich habe ab dem Zeitpunkt, war ich halt dann die Dorforganistin. Habe vor der Schule die Messe gespielt und dann, als es Schulwechsel gab und ich weiter weg war, habe ich mich halt dann immer weiter rangearbeitet, habe dann einen tollen Lehrer bekommen in Aschaffenburg, in der Stiftskirche und habe dann angefangen dazu zu singen, habe Hochzeiten und bei allen möglichen Veranstaltungen gespielt. Und dann war mir das aber irgendwann mit dieser Kirche immer im Hintergrund zu sein. Und unten waren die großen feierlichen Prozessionen. Es wurden Monologe gehalten.
Ja.
Es war, da war die Aufregung. Kerzen, Lichter. Es war was los. Und ich saß immer da hinten im Verborgenen und dachte, da muss es doch eine andere Möglichkeit geben. Dann bekam ich einen Anruf aus einem Nachbarort, die eine Big Band gegründet hatten und es fehlte ihnen noch jemand an der Hammond-Orgel.
Oh.
So, und da kam dann der weltliche Bereich dazu. Ich spielte nach wie vor die Hochzeiten, aber abends war ich dann als Alleinunterhalterin auch dabei. Also Hochzeiten, keine Ahnung, habe ich so viele erlebt schon in meinem Leben, in wirklich allen Varianten und allen Möglichkeiten. Einmal hat ein wirklich sehr von mir verehrter junger Mann aus dem Ort eine andere geheiratet. Ja. Da klang es dann eher nach Trauermarsch, Hochzeitsmarsch. Aber gut. Irgendwann war mir aber klar, dass es das nicht sein kann, dass ich woanders hin möchte. Und in der 9. Klasse kam eine Theatertruppe in die Schule und man durfte sich melden, um mitzuspielen. Es war der Kaukasische Kreidekreis in Brecht und ich durfte eine Magd spielen. Und ab dem Moment war ich infiziert und dachte, Mann, das ist ja unglaublich. Das ist ein richtiger Beruf. Die fahren durch die Schulen, die fahren rum und spielen jeden Tag Theater. Das möchte ich auch machen. Ich habe mich dann meinem Deutschlehrer anvertraut, der gesagt hat, gut, du musst erst mal deine Matura machen. Der hat sich drum gekümmert, ist zu meinen Eltern gefahren, sagte, das Mädchen wird keine Ausbildung machen, sie wird noch weiter 3 Jahre zur Schule gehen. Deshalb bin ich über die Grenze gefahren und dort hatte ich einen Musiklehrer, dem ich mich anvertraut habe. Ich habe gesagt, ich würde so wahnsinnig gerne, weil ich habe dann angefangen mit Latein, weil die Idee meiner Eltern Kirchenmusik naheliegend war und ich quälte mich mit Latein und er sagte dann, du musst, ich sagte, ich würde sogar Theater machen und er sagte, du musst es verbinden, Musik, singen, sprechen und tanzen, mach doch Musical, dann hast du alles. Wieder ist dieser Lehrer dann zu meinen Eltern gefahren, hat ein langes Gespräch mit ihnen geführt und ehe ich mich versah, war ich in Hamburg auf einer Musical-Schule, auf der ich aber dann sehr, sehr schnell gemerkt habe, dass mich Katzen und Eisenbahnwaggons gar nicht so interessieren. Und zum ersten Mal ich die Menschendarstellung viel interessanter fand. Auch da hatte ich einen fantastischen Lehrer, Peter Mertens, der Vater von Michael Mertens. Also deshalb haben wir so eine Art Wahlverwandtschaft. Noch lange bevor wir zusammen auf einer Bühne standen, haben wir auf irgendeine Art und Weise eine gleiche Erziehung genossen, was das Theater angeht. Und deshalb sind wir uns vielleicht auch so nah und so verbunden. Hm. Ja. Ja, und dann war ich auf diese Schule und kam relativ schnell an ein Theater, nämlich nach Bremen, immer noch sehr weit im Norden. Aber das war für mich damals eine fantastische Stadt, die noch davon lebte. Davor waren dort Menschen wie Kurt Hübner, Peter Zadek, Andrea Breth als Regieassistentin und also da war so ein, das konnte man so immer noch spüren in der ganzen Stadt, ein unglaublich geschultes Publikum. Und dort habe ich meine ersten 4 Anfängerjahre verbracht. Ich durfte dort schon das Leben von Edith Piaf spielen.
Da müssen wir noch gesondert drauf sehen.
Ja.
Weil es jetzt, es ist ja doch nochmal interessant, weil das habe ich mir schon vorgestellt. Sie kommen aus diesem wirklich katholischen Biotop,
ja,
da im Spessart, stark Dialekt geprägt, Dann kommt die Schauspielschule, die ja nicht so leicht war für sie. Es gibt die Episode, dass Ida Ehre so einen Spruch gemacht hat, der nicht aufbauend war, der dann noch dazu geführt habe. Ach so, was hat sie gesagt? Ich habe es mir aufgeschrieben. Das fand ich schon krass. Kann ich sagen oder ist das für Sie nicht
natürlich
mehr?
Natürlich. Ich habe es ja geschrieben.
Es gab, steht eh hier. Es gab ja eine Zwischenprüfung, jedes Jahr, ne, gab es bei den Schauspielern, und dann sagt Ida Ehre, die damals die Kammerspiele in Hamburg geleitet hat, Prinzipalin war, auch ein schönes Wort. Heutzutage muss man als Schauspielerin entweder temperamentvoll oder originell sein. Leider sind sie von beidem gar nichts. Und zudem sind sie ja gar kein deutscher Typ. Was wollen sie denn am Theater spielen? Das fand ich schon krass. Aber sie schreiben, dass sie zur Antwort gegeben haben, aber sie doch auch nicht.
Ich habe ja später dann die Möglichkeit gehabt, mit ihr zu sprechen. Witzigerweise, also eine meiner besten Freundinnen, die mich auch geprägt haben am Theater in Bremen, war eine Wienerin, die dort engagiert war, damals schon eine ältere Dame. Und sie kam aus Wien und war die erste Frau von Michael Kehlmann, also dem Vater von Daniel Kehlmann. Und sie hatte mich sehr, sehr geprägt. Und ihre Trauzeugin bei der Ehe mit Michael Kehlmann war Ida Ehre. Nun spielte diese Hertha Martin, ihr Name, spielte mit mir in diesem Piaf-Stück. Und Ida Ehre kam in die Premiere und hat danach ihr Urteil revidiert. Ja,
ja. Ja. Natürlich, aber Sie sagen, es hat Sie so lange beschäftigt, dass Sie erst bei Ihrem großen Gastspiel am Hamburger Schauspielhaus gesagt haben oder geschrieben haben, jetzt habe ich das Gefühl, ich habe meine Aufnahmeprüfung bestanden.
Die fand oben in der Staatsoper, oben in den Räumen fand das statt. Und da passierte diese Geschichte. Und das hat mich wirklich damals unendlich gekränkt, kann man gar nicht sagen, verwundet. Ich war 3 Tage, lag ich in einem dunklen Zimmer, weil ich gar nicht wusste, was ich nun tun soll. Ich wusste nur eines mit Sicherheit. Ich kann nicht zurück in mein Dorf gehen. Das wird sich nicht mehr ausgehen. Und nach diesen 3 Tagen bin ich aufgestanden und habe weitergemacht. Ja. Ich hatte immer noch den starken Dialekt. Ich habe es nicht gemerkt. Ich habe gedacht, ich spreche Hochdeutsch. Und habe meine Rollen so auch gespielt. Ich habe dann geackert. Ich habe jeden Morgen gegurgelt, weil ich konnte dieses konnte ich nicht. Bei uns wurde gerollt, also fränkisch, hessisch, bayerisch, ja. Ich habe mich da unglaublich reingekniet, um zu beweisen, dass ich dahin gehöre. Das hätte ich vermutlich nie getan, wäre ich so durchgekommen wie nix.
Das ist immer dann die Frage bei solchen Sätzen. Also ist das zielführend?
Wer weiß. Ich kann das Gegenteil, ich kann es nicht beweisen, ja. Aber um wieder ein Beispiel mit den Kindern, da sagt man ja auch, die müssen sich groß fallen. Ja, man muss einmal auf die Herdplatte fassen, um zu begreifen, dass man sich da die Finger verbrennt. Also es muss halt, glaube ich, alles in einem gesunden Maß stattfinden. Es gibt Menschen, die können daran auch zerbrechen.
Eben.
An so einem Urteil, ja. Oder gehen nach Hause und sagen, nie wieder will ich damit was zu tun haben. Ich glaube trotz alledem, dass so ein Weg oder der eigene Weg, das eigene Schicksal auf eine Art und Weise vorgezeichnet ist. Und je schneller man sich damit abfindet, umso einfacher ist es und umso leichter ist auch das Weitergehen. Und niemandem von uns sind negative Dinge erspart im Leben. Das passiert, ja. Und die Hoffnung, die wir alle auch in uns tragen, dass nach so einem Tal es halt wieder aufwärts geht, das ist auch da und das hält uns ja auch am Leben und gibt uns die Kraft. Ja, und,
ja, das ist, wie Sie sagen, es ist, weiß ich nicht, Schicksal vorgezeichnet. Es ist ja irgendwie, wenn man auf ihr Leben schaut, irgendwie nicht wirklich ein Zufall, dass ihre erste wirklich große Rolle, diese 4. Produktion in Bremen, dann die Edith Piaf wird. Die Piaf wird in der Zeit, sie haben es, glaube ich, 197 Mal gespielt in dieser Inszenierung von Thorsten Fischer, die erste Inszenierung.
Ja.
Ein Stück der amerikanischen Autorin Pam Gams, Edith Piaf.
Na, was eben Maria Bill hier in Wien gespielt hat.
Am Schauspielhaus.
Mit großem Erfolg, ja, wurde dann in Bremen, durfte ich diese Rolle übernehmen, ja. Und ich war 22 Jahre alt und über Nacht ein bunter Hund, ja. Und das war schon auch eine irrsinnige Erfahrung natürlich.
Und das Stück erzählt ja den Weg vom Beginn von der Straße bis zum Tod mit 47 Jahren. Also das ist ein doch sehr eindrucksvolles Stück, weil es ja auch ein wirkliches Leben beschreibt. Es ist ja keine Fiktion, sondern es ist ja wirklich sehr genau geschrieben, das Stück entlang dieses wirklich katastrophalen Lebens von Edith Piaf.
Ja, das Gute ist also, dass man mit 22 also das Recht der Jugend hat.
Ja.
Und gar nicht weiß, was man tut. Hätte ich das gewusst, hätte ich mich wahrscheinlich gar nicht dran gewagt. Aber so habe ich Eulen nach Athen getragen. Ich bin nach Paris gefahren. Ich habe auf der Straße gesungen. Ja, ich habe irgendwie im Olympia letztendlich dann singen dürfen, begleitet von Charles Dumont, der Non je ne regrette rien komponiert hat. Ja, und habe mir nichts dabei gedacht. Ja, erst sehr viel später, also auch mit 22 denkt man, oh, wie spiele ich denn diese alte Frau am Ende mit 47, ja. Als ich mit 47 immer noch Edith Piaf spielte, dachte ich, glaubt mir noch jemand das junge Mädchen am Anfang? So. Aber auch das eine tolle Erfahrung, eine Rolle, die einen über so einen langen Zeitraum begleitet und man eine Figur begleiten darf, weil immer wieder an einem anderen Lebensabschnitt, als ich dann meinen ersten wirklich großen Liebeskummer hatte, konnte ich C'est l'amour ganz anders singen als vorher. Und so hat sich das einfach, ist das auch gereift in mir, mit mir und ich an dieser Figur, ja.
Ja, sie hat sie ja wirklich lange, lange begleitet. Sie haben das Stück dann auch mal selber inszeniert?
Zweimal? Ja.
Und dann, es gibt dann noch eine Weiterschreibung oder ein neues Stück, wo es nur ein Ausschnitt aus Edith Piafs Leben in Bezug ihrer Liebe, ihrer Beziehung zu Marlene Dietrich.
Es war also die Idee dann, ich bin einen Abend eingeladen bei Freunden, die so eine Art Salon hatten, ja, und der Hausherr hat die Tür aufgemacht und sagte, ach, das ist ja interessant, heute haben wir eine Marlene Dietrich hier und eine Edith Piaf, und das war Sona McDonald. Ja. Und dann war es naheliegend, dass wir irgendwann zusammen am Klavier saßen und ich sage, es gibt ein Lied, was beide Frauen gesungen haben, nämlich La Vie en Rose. Das haben wir gesungen und da ist die Idee gereift, daraus einen Abend zu machen, über die Verbindung zwischen diesen beiden Frauen, die kaum jemand kannte, also diese enge Verbindung und wohl eines der bestgehütetsten Geheimnisse auch war, um sich das zu bewahren. Aber sie waren grundverschieden. Also ich sage immer, die eine war der Kopf, die andere der Bauch, die eine war die Technikerin, die andere die Verschwenderin. Und die haben sich gefunden und gemocht und geliebt und waren keine Konkurrentinnen und konnten auf ihre Art, standen beide auch für ihre Länder.
Ja.
Also die Edith Piaf, die sehr für die Resistance gearbeitet hat, und Marlene Dietrich, wie wir wissen, gegen die Nazis. Und auch da haben diese Ikonen, wie ich sie nenne, gefunden und waren aber trotzdem auch einfach beides, einfach nur Mädchen, die irgendwann mal angefangen haben zu singen oder zu tanzen oder zu sprechen, ja. Und da jemanden zu finden, der einen im Gegenüber versteht und hält, das ist halt selten. Und wenn man so jemanden findet, und da haben die beiden sich wirklich gefunden, und das Stück Spatz und Engel, was Thomas Kari dann geschrieben hat, was dann belegt wurde, weil die beiden sind nach Paris gefahren. Man könnte denken, das ist eine Fiktion, das ist eine Geschichte. Marlene Dietrich und Edith Piaf treffen sich, ja, Spatz und Engel, ja. Und haben dann in Paris noch die damals noch lebende Haushälterin von Marlene Dietrich getroffen, die ihnen ein dickes Fotoalbum übergeben hat. Und in diesem Fotoalbum, das haben wir dann auch am Ende des Stücks im Burgtheater eingeblendet, sind halt die Beweisfotos, also wie man sieht, wie
einer Liebesbeziehung.
Ja, kann man so sagen, ja, ja. Auf jeden Fall, wie Marlene Dietrich vor Edith Piaf kniet und ihr das Riemchen zumacht am Schuh und auch natürlich, also das öffentlichste Bild, was es gibt, ist das Marlene Dietrich als Witwe hinter dem Sarg von Edith Piaf geht und dann erst Theo Sarapo, ja.
Ich habe aus dem Pam Gems Stück einen wunderschönen kleinen Dialog. Piaf sagt, ach nee, das Geld ist es ja nicht. Ich mach's ja nicht wegen dem Geld. Sagt Marlene, natürlich nicht. Wir wollen geliebt werden. Das sind doch alles Mätzchen von Leuten, die gar nicht wissen, was das ist. Hingabe. Das ist ja eine so große leidenschaftliche Frau. Natürlich kommt bei ihr neben dem Gefühl des Geliebtwerdenwollens immer noch der Moment der Zerstörung dazu. Also das ist ja bei Edith Piaf immer so ein Auf und Ab. Aber diese unbändige Energie auf der Bühne, im Leben, das ist schon faszinierend, ja. 4 Jahre haben Sie es damals in Bremen gespielt, oder?
Ja, richtig? 4 Jahre in Bremen, 2 Jahre in Hannover, 2 Jahre in Köln. Und dann habe ich es ja selber gemacht in Bochum und in Graz. Und dann kam schon mein Mann,
ja.
Auch schon da. Er war länger auf der Premierenfeier. Und ja, und dann kam schon Spatz und Engel. Ja, das war ein unfertiges Stück. Die Theater waren nicht sonderlich begeistert. Und Theresa Puls hat es vorgeschlagen im Burgtheater. Es war noch Matthias Hartmann. Wir haben eine Leseprobe gemacht. Und am nächsten Tag war klar, dieses Stück wird aufgeführt werden. Es hieß, damals gab es diese Nein zu Arm und Krank. Das war so eine Benefizveranstaltung. Dafür haben wir es gemacht. Wir hatten exakt 4 Probentage.
Echt?
Und dann haben wir es 7 Jahre lang gespielt.
Das ganze Stück, 4 Probentage?
Ja.
Wahnsinn. Das ist ein abendfüllendes Stück.
Ja, wir hatten am Anfang auch noch immer unsere kleine Bücher in der Hand und irgendwann brauchten wir die nicht mehr. Ja.
Ja. Erzählen Sie Ihren Studentinnen und Studenten auch, ist vielleicht auch eine mutmachende Geschichte, wie sie überhaupt, weil die ist lustig, die können wir erzählen, wie sie überhaupt nach Bremen gekommen sind.
Naja, es war so, es war sehr verlockend. Es hieß, in Bremen machen sie ein Stück, ein Musical, ja, Savary.
Savary.
Vom dicken Schwein, das dünn werden wollte. Und da bin ich hingefahren zum Vorsprechen, es stellte sich raus, Savary hat es geschrieben, er ist aber nicht da, also er hat damit gar nichts zu tun. Es ist das Weihnachtsmärchen, es spielt auf einem Bauernhof, alle Rollen sind besetzt, man braucht nur noch 7 Hühner. Und dann kam die Improvisation mit vielen Musical-DarstellerInnen, die alle angereist waren mit dicken Taschen, wo Steppschuhe und was weiß ich zum Umziehen und drin waren und wir mussten Hühner improvisieren, ja. Und irgendwann sagte diese Regisseurin, die diese Improvisation leitete, zu mir: Warum spielen Sie nicht mit? Und ich sagte: Ich spiele mit. Sagt sie: Was machen Sie? Und ich sagte: Naja, ich dachte, hier sitzt der Hahn. Ich hatte mich einfach in die Nähe der Jury gesetzt, ja. Es hat gereicht. Also sie hat mich engagiert. Ich wurde das dritte Huhn von links. Die Regisseurin war Sigrid Herzog, die Schwester von dem berühmten Werner
Herzog, ja.
Und leitete die Falkenberg-Schule in München.
Okay.
Und mit ihr bin ich auch immer noch befreundet, weil das war wirklich mein Weg nach Bremen. Ich wurde dann übernommen sogar, das als Huhn. Ich kam ins Ensemble und aus dem Huhn wurde, wie man weiß, ein Spatz. Ja, also. Und damit war Bremen für mich meine Theaterheimat geblieben. Ja. Bis ich dann eben.
Begegnung mit Xenia Hausner. Mit Xenia Hausner als,
Xenia Hausner,
als Bühnenbildnerin.
Auch, ja, natürlich.
Also, ist ja interessant. Man kommt da hin und dann lernt man so viele tolle Leute kennen.
Ja, ja, das war fantastisch.
Xenia Hausner hat sie dann auch gemalt, porträtiert. Ne?
Richtig, ja.
Ja, ja. Ja. Und dann sind sie über Hannover, Köln.
Köln waren wir, also in Köln hatte ich dann meine erste große Arbeit. Ich durfte die im jüngsten Tag im Horvath spielen, das Fräulein Anna. Das war für mich auch eine unglaublich prägende Arbeit. Und das war eine Festwochenproduktion. Also wir fuhren zu den Wiener Festwochen, spielten im Volkstheater den jüngsten Tag. Und am nächsten Tag bekam ich, so lange ist das leider schon her, ein Telegramm von C. Peimann. Ja, ich bin zur Abendvorstellung gegangen mit dem Telegramm und habe zu den Kollegen gesagt, wer von euch Schweinen war das? Ja. Als dann der Intendant, der die Regie gemacht hatte, zu mir kam und rückwirkend meine Gage erhöhen wollte, kam ich dann doch auf den Gedanken, das Telegramm ist echt. Ich kannte mich nicht wirklich aus. Ich habe mich nicht einmal bedankt. Ja, ich habe es zwar aufgehoben, aber es ist in Vergessenheit geraten. Und ein Jahr später habe ich gekündigt in Köln am Theater aus ganz niederen privaten Gründen. Wollte ich nicht mehr da am Theater sein oder überhaupt nicht mehr Theater machen. Ich habe dem Theater die Schuld gegeben, dass ich privat so unglücklich war damals. Und in dieser Phase bekam ich einen Anruf von einem Fräulein Schneider und die sagte, stimmt es, dass Sie in Köln gekündigt haben? Ich sage, ja. Und sie sagte, der Herr Peimann würde Sie gerne kennenlernen. Ich habe damals in dieser Phase, wo ich nicht mehr Theater spielen wollte, im Varieté gearbeitet, in Frankfurt im Tigerpalast. Da bin ich aufgetreten mit zwei Königstigern, also nicht ich, aber die sind auch aufgetreten. Ich habe sie nur angesagt. Ich habe als Confrontier gearbeitet und zwischendurch ein paar Piaf-Lieder gesungen und habe mit den Artisten und Artistinnen zusammengelebt. Und die haben mir so unglaublich Mut wieder gemacht. Zum einen, weil sie keine Konkurrenz kennen, weil der Jongleur kann was die Seiltänzerin nicht kann. Und das Zusammenleben mit denen war so wunderbar und entscheidend, weil was die können, die arbeiten ja dann vielleicht nur 10 Minuten am Tag, aber das kann lebensgefährlich sein, ja. Und der ganze Tag, das ganze Leben richtet sich darauf hinaus, ja. Da habe ich sehr, sehr viel begriffen, auch zum Thema Mutter, Kind. Ich habe damals, als ich zum zweiten Mal da war, kannte ich meinen jetzigen Mann schon, der immer sagte, er würde gerne Kinder haben. Für mich war das in dieser Peimann-Schule ausgeschlossen. Das gab es nicht. In der ganzen Direktionsetage gab es keine Schwangerschaften. Ja. Und ich hatte auch mehr Angst, es Peimann zu sagen, als meiner Mutter. Ja. Und damals in diesem Tigerpalast kam ich zu einer Probe, weil die Artisten trainierten und es war eine Artistin aus der Schweiz, Dimitri, aus der Dimitri-Dynastie, die arbeitete auf dem Schlappseil. Also das Schlappseil ist nicht gespannt, sondern das hängt durch. Ja. Und sie trainierte und lag auf diesem Schlappseil wie in einer Hängematte und auf ihrem Bauch hatte sie ihr 3 Wochen altes Baby.
No.
Und das war für mich so das hat sich eingebrannt, dieses Bild, dass ich dachte, ja, es geht, ja, es geht und das hat meinen, ja, meine Entscheidung, mich dem Wunsch meines jetzigen Mannes zu fügen, hat er sehr dazu beigetragen. Ja.
Ja.
Also familienfreundlich ist der Beruf nicht. Das ist ja klar, aber welcher Beruf ist das schon? Ja. Aber immer wenn auch Frauen was zu sagen hatten, hat das besser funktioniert. Ich habe zum Beispiel in Berlin, unsere zweite Tochter ist in Berlin zur Welt gekommen und wir bekamen ein wahnsinnig schönes Kinderbettchen damals zur Verfügung gestellt von einem Kollegen vom BE, der sagte, das ist noch ein Helene-Weigel-Bettchen. Als Helene Weigel das Theater geleitet hat, das Berliner Ensemble, gab es natürlich die Möglichkeit, die Kinder mitzubringen zu den Proben und es gab Kinderbettchen und eines davon durften wir dann haben, ja, also und auch als ich hier einmal zu einer Probe mit einer schlief, sagte ich weiß nicht, was ich tun soll, ich habe kein Kindermädchen und es war das Selbstverständlichste von der Welt, er sagte, mitbringen, einfach mitbringen. Und sie malte dann im Akademietheater, da kriegte irgendwie ihre Zettel und er probte. Und es war überhaupt kein Thema. Also deshalb bitte ich immer darum oder denke, es könnte so viel einfacher sein für uns Frauen, die das hinkriegen müssen. Wir müssen halt in einem bestimmten Alter die Kinder kriegen. Wir können es nicht aufschieben, wie die Männer, die noch Anthony Hopkins oder was weiß ich, Charlie Chaplin mäßig, ja, bis ins hohe Alter noch
Kinder zeugen
sich
können. Ja.
Fortpflanzen können. Wir müssen das alles relativ komprimiert in einer bestimmten Zeit machen und dazu noch die Spülmaschine ausräumen. Oder nein, nicht immer, aber eigentlich selten. Aber das muss man ja irgendwie alles organisiert kriegen. Ja, und da können wir absolut uns verbessern, indem wir die Frauen unterstützen.
Absolut. Also, man ja, es ist aber schön, dass Sie das sagen. Es ist ein bisschen in Vergessenheit geraten, dass gerade die DDR da sehr viel gemacht hat. Also, ja. Weil Sie sagen, Helene Weigel, einer schläft. Also,
ja.
Leute, die das noch, Künstler, die das noch kennen aus der DDR, dass Frauen und Kinder kriegen eigentlich zum Leben dazugehörte. Es war nicht so wie heute. Ja, das ist toll. Dann gibt's ja die lustige Episode, ich glaube, nach Ihrer zweiten Tochter haben Sie gesagt oder haben Sie geschrieben, vom Wochenbett direkt ins Mutterfach, weil Sie dann die Gertrud gespielt haben. Es ist ja immer interessant bei Schauspielern, dass die Rollen auch mit dem Biografischen manchmal doch immer so eine Konkurrenz kriegen. Also die das Private und oder das Biografische mit den Rollen. Es gibt auch manchmal so eine Zusammenkunft.
Ja, also ich meine, ich sag, es ist toll an unserem Beruf, ist, wir können ja immer alles sein. Wir können alt sein, wir können jung sein, wir können Kinder spielen, wir können Dicke spielen, wir können Dünne spielen. Ich kann groß sein, ich kann klein, ich bin klein. Also es ist immer alles möglich. Aber die Theatergenerationen, die sind kürzer als im wirklichen Leben.
Ja.
Also ich habe ja vorhin gerade erzählt, Michi Mertens, wir haben zur gleichen Zeit begonnen. Er ist ein Jahr jünger, muss man ehrlicherweise sagen. Ein Jahr, ja. Aber in dieser berühmten Hamlet-Aufführung, von der Sie jetzt gerade sprechen, war er der Hamlet, der Junge, und ich, ein Jahr älter, seine Mutter.
Ah.
Also, das hat sich jetzt total geändert. Er ist immer noch ein Jahr jünger. Aber die Ehefrauen auf der Bühne werden immer jünger. Und das ist, finde ich, ein ganz falsch verstandener Feminismus. Das meine ich nicht. Also ich finde das ganz toll jetzt mit dem Quasi-König und was ich alles erzählt habe. Aber mein Ziel ist es nicht, in meinem Alter alte Männer auf der Bühne darzustellen. Also die Frauenrollen sind aber nicht wirklich da. Was bleibt uns, wenn, ich habe das von einem Regisseur gehört, also das ist nicht nett, der dann sagt, naja, wenn die Erotik mal wegbricht, ne, was heißt denn das? Also ab wann ist das so? Kann man das irgendwie berechnen oder wie lange darf ich denn sexy sein oder wie lange bin ich das? Was ist das für eine Aussage? Was bleibt uns im Alter? Bleibt uns die Großmutter aus Geschichten aus dem Wienerwald und Harold and Maud, ja? Und der Rest, süßer Vogeljugend gibt's vielleicht noch, aber die Rollen dünnen sich natürlich sehr, sehr aus.
Ja, ja? Da müsste man jetzt nochmal Marina Abramović eine Stimme geben, die ja gerade anlässlich einer Ausstellung in Berlin gesagt hat, jetzt sie über 60, sie sagt, sie fühlt sich selber in ihrem erotischsten Alter und hat gerade jetzt überhaupt zum ersten Mal das Gefühl, ihre Erotik voll ausleben zu können. Ne?
Geht mir auch so.
Ja. Aber das stimmt, aber übrigens im gestrigen Stück von Ewald Palmitzhofer steht es im Stück, dass der durch die Doppelbesetzung, das war jetzt keine Idee von der Dramaturgie des Burgtheaters oder von der Regie, sondern das steht schon im Stück, dass der König von einer Schauspielerin gespielt wird, war vorgesehen.
Ja.
Und da dachte ich, es ist doch schon gut, dass sich was bewegt, weil ich finde das dann schon spannend, weil dadurch doch, natürlich wollen sie jetzt nicht nur noch alte Männer spielen. Trotzdem ist diese Begegnung gestern mit dieser Rolle spannend. Und das war vor Jahren noch nicht möglich.
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall ist es das. Ich meine, ich fand auch den Prospero. Weil das sind einfach die wahnsinnigsten, tollsten Theatersätze. Und dass man die jetzt auch als Frau sprechen darf, ist natürlich ein Vorteil. Aber jeder Vorteil hat natürlich auch immer einen Nachteil. Ja. Es ist eigentlich nur ein Appell an die Autoren und Autorinnen zu schreiben. Ja. Und uns da...
Weil haben Sie völlig recht, weil wenn der moderne Feminismus dann auch wieder nur auf junge und schöne Frauen setzt, die jugendlich sexy sind, dann ist das auch nicht... Das Ganze.
Nein, aber wir werden schon einen Weg finden.
Ja, das denke ich mir. Und Sie haben ja auch, da kommen wir gleich zu. Ich meine, ich wollte gerade sagen, Sie haben ja auch selber die Möglichkeit, seit vielen Jahren zu gestalten.
Ja.
Und wenn man so denkt, wie Sie und das so lange erlebt hat. Aber bevor wir dazu kommen, können wir doch noch mal auf die Peimann-Geschichte zurück, wo wir abgebogen sind. Sie sind dann 91, 92 haben Sie das erste Engagement an der Burg bekommen. Und dann haben Sie geschrieben, dann begann eigentlich Ihre glücklichste Theaterzeit mit Lilium, aber auch
Drei-Groschen-Oper,
Paulus Manker auch, Drei-Groschen-Oper, aber auch Ruth Berghaus, Adolf Dresen. Da kamen die ganzen DDR-Regisseurinnen und Regisseure nach Wien.
Genau.
Also auch mit Ruth Berghaus haben Sie eine schöne Arbeitserfahrung, und zwar Brecht den Kreidekreis.
Der kaukasische Kreidekreis.
Der kaukasische Kreidekreis.
Diese Geschichte, die mich quasi zum Theater geholt hat, wie oft ich quasi sage, ne, weil seit ich diesen König spiele.
Der Quasi-König.
Die mich dazu gebracht hat, diese Aufführung in der Realschule Elsenfeld, der kaukasische Kreidekreis. Im Leben hätte ich nicht zu träumen gewagt, dass ich diese Rolle dann, also nicht die Magd, sondern die Grusche, spielen werde am Wiener Burgtheater in einer Inszenierung von Ruth Berghaus, die Witwe von Herrn Dessau, der die Musik dazu gemacht hat. Noch dazu, es war die Zeit, als das Schillertheater geschlossen wurde in Berlin, und Ruth Berghaus brachte einen jungen Schauspieler vom Schillertheater mit in diese Produktion, und da sitzt er, ja, und wir haben uns quasi auf der Bühne verliebt.
Ah.
Muss man sagen, ja. Und deshalb ist das auch eine ganz besondere Erfahrung. Und im Text musste er irgendwann immer sagen, der Hauptmann Schaschawa, der Vater vom Kind bin ich. Und als ich dann schwanger war und wir das Stück gespielt haben, haben die Kollegen immer sehr geschmunzelt bei dem Satz. Ja, Drei-Groschen-Oper war dann die erste Arbeit hier mit Paulus Manker. Ich habe die Drei-Groschen-Oper dann nochmal gespielt.
In Berlin.
In Berlin mit Klaus-Maria Brandauer, wegen dem ich ja zurückgekommen bin, um hier den Hamlet oder die Gertrud im Hamlet zu spielen und wir unsere Zelte in Berlin wieder abgebrochen haben. Also wir waren 3 Jahre eben in Pankow und jetzt sind es schon wieder 25 Jahre am Stück, die wir hier sind und insgesamt ja.
Aber weil Sie sagen, das war also Ihre glücklichste Zeit, was macht denn für Sie so eine glückliche Zeit am Theater aus? Oder was waren bestimmt, also was ist denn glücklich machend?
Glücklich machend, ich glaube, das, was wir suchen, was Sie sagen, dieses, oder was viele sagen, dieses geliebt werden wollen, dieses Gefühl von, dass unheimlich viel zurückkommt, unheimlich viel neu ist, dass diese Neugier so ausgeprägt ist und gestillt wird, ununterbrochen.
Also auch die künstlerische Neugier, das immer.
Absolut. Also was hatte man da für wunderbare, tolle Begegnungen. Gerade auch Adolf Dresen, der mich in der Operette Orpheus in der Unterwelt, ich spielte die Königin der Jagd, die Diana, und ich war schwanger, ja, und er sagte, die kommt aus Frankfurt, die Göttin der Jagd. Ich konnte meinen Dialekt plötzlich wieder einbringen und dann durfte ich immer sagen, ich bin die Diana, die Königin der Jagd und der Fruchtbarkeit. Das war eine Fantasie. Und der schrieb mir dann einen Brief zum Abschied, Adolf Dresen, und schrieb mir, Sie wissen schon, dass Sie Regie machen müssen. Also er war quasi der Initiator. Und kurze Zeit später habe ich eben in Reichenau, nachdem ich eine Rolle abgesagt hatte, sagte mir der damalige Intendant Peter Leudold, dafür machst du mir nächstes Jahr eine Regie. Und ich sagte, na ja, gut, man kann es ja mal probieren, was soll's denn sein? Und er sagte, der Kirschgarten. Also das wäre so, wirklich nach den Sternen greifen wäre eine Untertreibung, ja, eine starke. Aber ich hatte halt wunderbare Kollegen und Kolleginnen. Es war im Prinzip die Sommerdependance des Burgtheaters. Ich hatte Peter Matitsch, Martin Schwab, Kitty Speiser, Regina Fritsch, Steffi Dvorak. Also bis auf Günther Franzmeier und Thomas Kamper war das eine komplette Burgtheaterbesetzung im Sommer, ja.
Aber der wissen Sie noch, oder haben Sie noch mal mit Dresen gesprochen? Wie wissen Sie, weshalb er das gesagt hat oder weshalb er das erkannt hat oder was hat er denn gesehen?
Er hat mir gesagt, dass er gesehen hat beim Spielen, dass ich dramaturgisch denke, dass ich eine Rolle so anlegen kann, dass ich weiß, wo sie hin muss am Ende. Und das ist eine Voraussetzung für Regie führen. Und das hat er.
Ihrem erkannt, Spiel, hat gesehen. Es Ihrem Spiel, wie Sie proben, Ihrem Spiel
ja,
angesehen?
Ja, was ich vorgeschlagen habe oder ja. das
und, hat ihn. Und das war so, es ist so. Also das haben Sie, bevor diese Idee von Dresen auftauchte, selber schon drüber nachgedacht? Oder
nein.
Ist es? Nein.
Ich hatte nicht wirklich drüber nachgedacht. Also ich habe immer davon geträumt, ein eigenes Ensemble zu haben. Mhm. Und innerhalb dieses Ensembles, das habe ich kennengelernt bei George Tabori. Also da fand ich das immer so toll. Der nannte es einen Kreis, also einen Kreis von Menschen. Einer ist halt zufällig, wie beim Monopoly, die Bank. Und ist damit Spielleiter oder so, ja, und hat die Regeln, kennt die Regeln. Aber die anderen spielen und man nimmt sich nicht raus, sondern ist Teil dieser Unternehmung, dieser Reise, dieses Projekts, dieses Spiels, ja. Und das hat mich immer fasziniert. Das wollte ich immer gerne haben.
Seitdem verfolgen Sie das Ziel, also diesen Traum, wenn Sie sagen, okay, der Traum ist ja erstmal ein eigenes Ensemble zu haben. Um es vielleicht auch anders zu machen als einige Intendanten, Männer, die Sie erlebt haben.
Richtig.
Auch.
Ja, auf jeden Fall.
Auf jeden Fall.
Ja.
Und eine Arbeitssituation zu schaffen, die
eine Gleichberechtigung schafft, ja, die einen gleichzeitig ein geschützter Raum ist, wo sich alle frei bewegen dürfen. Also das heißt, das setzt auch eine Transparenz voraus, ja.
Ja.
Weil zeigen Sie mir den Schauspieler oder die Schauspielerin, die auf die Bühne geht und schlecht sein will.
Na,
das gibt es nicht. Und deshalb ist doch jeder irgendwie bestrebt, eine Arbeit abzuliefern, die gut ist, die toll ist und arbeitet daran. Also deshalb muss man niemanden zwingen, ja, brechen, ihm wehtun.
Sie zitieren ja auch noch ein paar Geschichten, so Sätze wie der Regisseur oder Intendant sagt zur Schauspielerin, schauen Sie nicht so tief in sich hinein, da ist nichts. Also, und es war ja gang und gäbe, das kenne ich auch noch, auch an den Schulen gab es ja immer den Mythos, man muss die Leute erst brechen.
Ja.
Oder erst so verwunden und sie dann wieder neu zusammenbauen. Dieser Glaube hielt sich ja hartnäckig. Und wie Sie es gerade sagen, wer möchte schlecht sein? Das ist ja Quatsch.
Eben.
Ja. Aber es ist ja lang genug erlebt und erfahren, dass es so läuft mit solchen zerstörerischen negativen Sätzen, also ja, negative Impulse. Na, aber dann ist der Traum, dem Sie ja jetzt näher gekommen sind, beziehungsweise Sie ihn ja gestalten, seit 22, jetzt in der vierten Spielzeit.
Fünfte. Auch schon ein kleines Jubiläum.
Fünfte, ja. Spielzeit. Ja. Na, dann haben wir ja 5 Jahre Reichenau Maria Happel und 100 Jahre Reichenau als Gründungsmythos. Ja. Jetzt muss ich trotzdem noch so ein paar Geschichten fragen, beziehungsweise sagen, weil ich finde es eine große Ironie irgendwie, weil das Festspiele Reichenau wurden ja sozusagen gegründet, also um ein Zuhause zu schaffen für die Exilanten aus der Burg und auch als Gegenbewegung gegen das Regietheater von Klaus Peymann.
Also, dieses Theater gibt es ja mit den 100 Jahren, das geht sich schon mal nicht aus mit Peymann. Aber
nein,
als Peymann nach Wien kam und Kirsten Dehne Gerd Voss mitbrachte und seine Spieler und Spielerinnen, auf die er erst mal gesetzt hat, sind viele der Kolleginnen und Kollegen zu kurz gekommen erst mal. Ja, das ist so. Und haben sich überlegt, na gut, wo könnten wir Theater spielen und uns zeigen und unserem Publikum was bieten. Und da ist Reichenau entstanden, also mit Karl-Heinz Hackl und Robert Meyer und Kitty Speiser. Eben, die haben da die ersten Aufführungen gespielt. Am Anfang waren das 6 Vorstellungen im Sommer, ja. Und dann ist das gewachsen. Und das Ehepaar Leudold hat sich quasi darum gekümmert. Und daraus sind diese Festspiele geworden, wo man dann im Laufe der Jahre das Südbahnhotel noch dazu bespielt hat oder mal den Talhof und eben dann aus Eigenmitteln sogar noch diesen neuen Spielraum bauen konnte. Das ist passiert. Und klar, also Peymann war kein Freund davon, weil er wollte, dass die Schauspieler sich im Sommer ausruhen, damit sie wieder voller Kraft im September einsteigen können. Umso mehr hat es mich mit Stolz erfüllt, als er vor 3 Jahren eben dann aufgetreten ist in Reichenau, ja, mit Peter Stein und Hermann Beil und dass so sich das komplett umgewandelt hat und er das sehr zu schätzen wusste.
Ja. Also könnte man jetzt eigentlich sagen, wir verdanken Reichenau Klaus Peymann.
So wie es jetzt im Moment ist, ja.
Ja, genau. und dann wollten ihre Vorgänger, das habe ich dann gelesen, das fand ich lustig, weil sie ja viel Enthusiasmus und Kraft reingesteckt haben, das Wort geprägt, sie wollen das Bayreuth des Sprechtheaters werden.
Aha.
Die Festspiele Reichenau.
Ja.
Das war mal der Anspruch. Das okay. War der Anspruch, habe ich.
Nein, ich meine, wir sind sicherlich.
Gelesen.
Also was wir im Moment sind, ja, das sage ich jetzt vielleicht ein bisschen größenwahnsinnig.
Bitte.
Aber das habe ich von Brandauer gelernt, gehört dazu.
Ja.
Ja. Ich glaube nicht, dass es europaweit ein Festival gibt, das es schafft, im Sommer im Sprechtheater in einer Woche 5 Eigenproduktionen zu stemmen. Ja, das tun wir und das ist fantastisch und das kann man ruhig auch mal so sagen. So.
Ja, ja. Ich habe es nochmal gesehen, 5 Premieren in einer Woche.
Ja.
5 Premieren, das ist ja logistisch, organisatorisch, ist ja der Wahnsinn eigentlich. Ja.
Ist es.
Ja.
Und wir sind nicht sehr viele in diesem Team. Also Theresa Puls ist meine rechte und meine linke Hand. Dann haben wir noch 5 weitere Frauen, die sich darum kümmern, dass im Sommer dieses Theater so funktioniert, wie sie das erlebt haben die letzten 4 Jahre und auch dieses Jahr erleben werden. Also wir haben auch eine Bühnenmeisterin. Wir haben ja keine Werkstätten. Wir müssen alles im Vorfeld so konzipieren, dass am 1. Juli jede Schauspielerin ein ordentliches Kostüm anhat und die Bühnenwände nicht wackeln, ja. Da hat sich viel, viel bewegt und auch da sind wir, also ja, 90% der MitarbeiterInnen sind Frauen und das passt auch nochmal hier zum Muttertag, ja.
Aber Sie zum Beispiel, weil Sie jetzt das so schön, ich würde das gerne noch so rüberziehen, das, was Sie vorher gesagt haben, das Wort Utopie. Und jetzt sehen Sie ja eine Utopie, wie viel Arbeit das macht. Und man muss dazu sagen, dass Sie dieses Jahr, außer, über die können wir noch reden, einer szenischen Lesung, keine Inszenierung machen. Also Sie sehen sich jetzt in der Rolle als Intendantin, Ermöglicherin, aber die künstlerisch quasi jetzt nicht zum Zuge kommt, in Anführungsstrichen.
Das tue ich schon, aber ich finde, ich bin auch eine Gastgeberin und sehe es auch als meine Pflicht an, Kolleginnen und Kollegen, die nicht so viel zu tun haben wie ich, die Tür aufzuhalten. Und ich bin da allzeit bereit, das ist auch ein Vorteil. Ich bin eine berühmte, bekannte Einspringerin, ja. Und deshalb federe ich das auch ab. Also wenn jemand krank wird oder ich weiß es nicht, ich war in Reichenau, die Kollegin Elisabeth Augustin stand im Stau, die Vorstellung konnte nicht beginnen und man hat mich aus dem Schwimmbad geholt und ich habe mit einem nassen Badeanzug mit dem Textbuch in der Hand die Rolle von Elisabeth Augustin. Also das ist dann halt auch möglich, ja. Und so bleibt es aber halt auch spielerisch und alles, was spielerisch ist, ist charmant und alles andere ist angespannt und verkrampft und verklemmt.
Naja, und in diesem, sagen wir, Sie haben 96 oder relativ zeitig dort auch in Reichenau auch schon als Schauspielerin, ja. Also Sie sind ja jetzt schon auch fast 30 Jahre quasi mit diesem Ort verbunden, als Schauspielerin, dann ja. Als Regisseurin, jetzt als Leiterin. Können Sie uns dann nochmal beschreiben, was macht diesen Ort so aus? Also diese Magie dieses Ortes, wo man Lust hat, dann so eine Utopie zu verwirklichen?
Naja, es ist so, dass, wenn ich jetzt wieder über Geister rede, aber das war dieses Gespür. Also man macht automatisch eine Zeitreise, wenn man den Bahnhof in Payerbach betritt, dann ist die Architektur, die Landschaft sowieso an sich und dadurch, dass es eine Kaiserresidenz war, ist man sofort in einer anderen Welt. Es ist das Wort Sommerfrische bekommt eine neue Bedeutung, weil es wirklich im Sommer 7-8 Grad kühler ist, ja, als hier in der Stadt. Und es hat die Künstler und Künstlerinnen um die Jahrhundertwende inspiriert. Und davon leben wir auch. Also, und das Ziel, dass das wieder zu beleben, das gehört auch zu diesem Konzept Reichenau-Semmering. Ja. Also, wir haben uns, wie die meisten ja wissen, ein Haus gekauft vor 7 Jahren am Semmering, nicht ahnend, dass das Theater uns verfolgen wird.
Okay.
Und
privat.
Und weil ich immer gesagt habe, das ist so von hier aus, von Wien aus, so der nächste Ort, wo man die Möglichkeit hat, über den Dingen zu stehen. Und das ist nach wie vor so. Und wenn ich kann, also jede freie Minute verbringen wir da. Und dadurch hat sich dieser Ort nochmal, also ist das auch nochmal eine zweite Heimat geworden.
Aber es ist ja jetzt nicht ganz so was Überraschendes, ist ja was typisch Österreichisches, gerne in die Vergangenheit zu schauen.
Ja, aber ich denke immer, das gehört zusammen. Also Tradition braucht man, um innovativ zu sein, ja. Und so ein Blick in die Vergangenheit ist ja nicht das Schlechteste, um damit aber weiterzugehen, ja.
Nein, überhaupt nicht. Ich wollte das gar nicht nur als österreichisches Phänomen beschreiben, gar nicht werten. Das ist, ich finde das immer interessant, weil das hat ja auch wahnsinnig viel Gutes, weil man beschäftigt sich mit A, man beschäftigt sich mit der eigenen Vergangenheit und B, liegen dort ja auch ganz, ganz, ganz viele Schätze. Also wir sagen mal, das war die kreativste, produktivste Zeit, die 1910er, also die Jahrhundertwende, die 10er, 20er Jahre. Was war da, versammelt? Da kann man nicht oft genug drauf schauen. Und dann war es aus, wie wir wissen, aus verschiedenen historischen Gründen auch vorbei damit.
Ja, aber die Geschichte ist uns geblieben. Und die Musik und die Architektur. Und das kann man ja, davon kann man sich ja neu inspirieren lassen.
Unbedingt, weil diese Wiener Moderne ja wirklich einzigartig ist.
Ja.
Also ich sehe im Programm das skandalreichste Stück der Theatergeschichte, der Reigen,
ja,
ist programmiert. Und da bin ich sehr gespannt. Sie sagen selber, Sie haben dafür ein Regie-Duo engagiert. Das finde ich ja hochinteressant. Ein Mann und eine Frau, also ich habe jetzt den Namen nicht.
Die auch noch ein Ehepaar sind.
Die auch noch ein Ehepaar sind. Oh, wei.
Ja.
Und dann, und dann sozusagen bei dem Reigen den männlichen Blick und den weiblichen Blick jeweils inszenieren.
Ja, schauen wir mal drauf, wie viel sich verändert hat. Wir legen ja auch die Fledermaus in die Roaring Twenties her. Also vor 100 Jahren wurde das Theater da draußen eben erstmals bespielt mit einer Operette, nämlich mit der Fledermaus. Und das haben wir zum Anlass genommen, Nils Strunk und Lukas Schrenk zu bitten, die Regie zu übernehmen für eine neue Fledermaus.
Ist aber dieses Grundgefühl, also die Legende des heiligen Trinkers, Josef Roth.
Ja.
Krieg und Frieden, das ist toll.
24 Stunden aus dem Leben einer Frau.
24 Stunden aus dem Leben einer Frau, Stefan Zweig, dann Arthur Schnitzler.
Ja.
Es sind doch, trotzdem hat man das Gefühl, es ist so gestimmt auf Endzeiten.
Ich setze viel mehr auf Hoffnung als Übertitelung, ja. Das Stück heißt ja nicht Krieg, es heißt auch nicht Krieg und, sondern es heißt Krieg und Frieden. Also kommt drauf an, wo man den Schwerpunkt hinsetzt, ja. Josef Roth, nachdem wir im letzten Jahr Hiob gemacht haben und schon die Kapuzinergruft im Vorjahr hatten, ja, suchte ich nach einem Stück, was diese Trilogie irgendwie verbindet, ja. Und über Edith Piaf und die Geschichte der heiligen Therese von Lisieux,
ja,
habe ich ein Gespräch mit dem Kardinal geführt hier, der mir sagte, sein Lieblingsstück oder seine Lieblingsnovelle, sagen wir mal so, ist die Legende vom heiligen Trinker, in der ja auch die heilige Therese von Lisieux eine große Rolle spielt. Und so ist diese Idee entstanden, erstens mal die Arbeit mit Josef Lorenz weiterzuführen, der einen fantastischen Hiob uns im letzten Jahr geliefert hat. Und das war das Stück, wo es einfach geklickt hat und man gesagt hat, ja, und da hat Alexandra Liedtke, die auch im letzten Jahr Hiob inszeniert hat, eine fantastische Fassung geschrieben. Und auch das hat was mit Hoffnung zu tun.
Unbedingt. Ich kenne die Novelle ganz gut. Sie gibt sehr viel Hoffnung. Wobei das bei Josef Roth auch wirklich öfter der Fall ist. Und das liegt an seiner Liebe zu den Menschen, die rauskommt aus seinen Texten. Also ich finde, Josef Roth gehört da unweigerlich dazu. Sie machen ja auch noch eine ganz spannende Lesung, einen ganz neuen erschienenen Roman über ein dunkles Kapitel Reichenaus, Martin Prinz, Die letzten Tage.
Ja. Ich habe das Buch gelesen von Martin Prinz, was mich wahnsinnig aufgewühlt hat. Also er schreibt über die letzten Tage April 1945 und es spielt eben in diesem Gebiet da draußen zwischen Rax und Höllental, wo sie einfach in diesen letzten Tagen noch ein Standgericht aus dem Boden gestampft haben. Überall wusste man schon, der Krieg ist verloren, es ist vorbei. Aber da hat man noch festgehalten und hat in diesen letzten Tagen noch 8 Frauen erschossen, weil sie ungarischen Flüchtlingen ein Stück Brot gereicht haben oder aus den unterschiedlichsten Gründen. Darunter waren eben die Weißnicks-Schwestern aus dem Schloss Weißnicks. Und wir spielen ja, unser Theater ist in der Weißnicks-Mühle. Ja. Es war eben damals eine Holzmühle. Der Besitzer, Herr Weißnicks, und dessen Tochter, die Tochter des Unternehmers, war Olga Weißnicks. Und Olga Weißnicks war nachweislich die Freundin von Arthur Schnitzler. Also auch da schließt sich so ein Reigen. Und ich halte es für meine Verpflichtung, diese Lesung, diese szenische Lesung, die bestückt ist von allen Kolleginnen und Kollegen, die sich freiwillig dazu gemeldet haben. Also das ist eine Produktion, die ein bisschen außen vor steht. Also da gibt es keine Gage. Aber sie fühlen sich alle, wie ich, verpflichtet, das dort auf die Bühne zu bringen. Und das finde ich auch wirklich wunderbar, dass sich alle gemeldet haben, bis auf die oben am Semmering spielen. Die können aus logistischen Gründen nicht teilnehmen. Aber alle anderen werden das tun.
Ja, ein wahnsinnig tolles Programm. Und vor allem auch, wir können ja alle unsere Lieblingsschauspielerinnen und Schauspieler sehen. Sie haben ja wirklich toll besetzt und gecastet. Sie kommen alle gerne da raus im Sommer, um an dieser Utopie teilzuhaben.
Ich habe nichts Gegenteiliges gehört, also.
Nein, ich wollte das jetzt eher nochmal darauf hin, dass man dann an der Utopie teilhaben kann, in der Sommer frische Proben aufführen, Gespräche führen,
Ja, das ist für alle Beteiligten eine tolle Situation. Auch für die Kolleginnen und Kollegen, die Konstellationen gibt es ja in dieser Form in der Stadt nicht. Also, dass sich das mischt, Volkstheater, Josefstadt, Burgtheater, freie Szene, Film, ja. Das hat man halt nur da im Sommer und aber dann auch geballt. Ja. Alle wissen, worauf sie sich einlassen, ein Monat auf dem Lande, und die meisten verbinden es einfach auch mit einer Sommerfrische, mieten sich da ein, sind dann da draußen, und es ist einfach immer ein Fest. Und in den letzten Jahren war es wirklich so, dass man schwer Abschied genommen hat.
Ja, in diesem Sinne wünsche ich Ihnen dort einen ganz, ganz, ganz tollen Sommer in der Sommerfrische. Wir haben ein Ritual hier in unserem Gespräch. Das besteht darin, dass wir für unsere Gäste im Archiv schauen, was es gibt, und unseren Gast bitten, vielleicht was fürs Archiv mitzubringen. Unsere Gäste kennen das. Jetzt habe ich gesehen in Ihrem Buch, Sie haben ja wirklich ein großes Fotoarchiv, gibt ja viele Fotos, also sicherlich können wir Ihnen da nichts Neues bringen. Aber in der Recherche zu Ihrer Biografie und zu Ihrem Weg haben wir doch etwas, glaube ich, was Schönes gefunden, als Erinnerung an dieses schöne Gespräch, aber an Ihr allererstes Engagement an der Burg gab es diese schönen Premierenzettel. Und das ist es, Ihre ersten Produktion, Ihre ersten Premiere. Die Stunde, da wir nichts voneinander wussten, von Peter Handke, Inszenierung Klaus Peimann.
Freut mich wahnsinnig. Ein Stück ohne Text.
Und Ihr Debüt am Burgtheater?
Mein Debüt am Burgtheater. Es war eine Festwochenproduktion und die Uraufführung fand im Theater an der Wien statt.
Ah, okay.
Und ging dann ins Burgtheater, das ist richtig, ja. Ja, das war eine Teststrecke von Herrn Peimann, da hat er mich getestet. Und danach hat er gesagt, ich würde Sie gerne engagieren, weil Sie keine Angst haben. Ich hatte sehr viel Angst, ich habe es nur nicht gezeigt. Also das ist mein Trick geblieben bis heute. Ja, ich habe Ihnen natürlich auch etwas mitgebracht. Das passt jetzt sehr, sehr gut dazu. mit Peymann hat mich natürlich eine, ich habe ihm viel zu verdanken. Und ich durfte, ich glaube, über 12 Jahre an seiner Seite und an der Seite von Hermann Beil spielen. Klaus Peymann kauft sich eine Hose und geht mit mir essen. In dieser Vorstellung, also wir waren zu dritt ab und eben das berühmte Schnitzel, das in jeder Vorstellung auch mitspielte. Deshalb kam es zu dem Titel, das Schnitzel ist unbesetzt. 12 Jahre haben wir das gespielt in allen möglichen Orten, in Brüssel und ich weiß es nicht, wir sind gereist, weil den beiden der Text von Thomas Bernhard so wichtig war. Also erstens mal absurd, dass man ein Stück heißt Klaus Peymann und Hermann Beil auf der Sulzwiese. Und man ist auf der Bühne, auf der Sulzwiese mit Klaus Peymann und Hermann Beil. Wo gibt's denn sowas, ja? Das ist schon an Absurdität nicht zu überbieten. Und das war wirklich eine tolle Zeit, diese beiden wirklich Theatermenschen begleiten zu dürfen. Und weil ihnen eben jedes Wort so wichtig war, gab es diese Zusatzfigur, die irgendwie wie eine Dirigentin oder eine Souffleuse oder an der Seite saß und alle Regieanweisungen und Texte von Thomas Bernhard gelesen hat. Ja. Und dieses Textbuch habe ich ihnen mitgebracht. Oh. Und finde, das gehört ins Museum.
Oh.
Und würde ich
oh. Oh. Ach, das ist ja toll, weil das ist ja quasi auch wie das Regiebuch mit den Einträgen. Bochum, Musik, Direktionszimmer im Schauspielhaus. Oh, wow. Und aus dem haben Sie jetzt 12 Jahre?
Ja, mindestens.
Gelesen.
Ja.
Diese.
Ja. Sieht man auch ein bisschen.
Es sieht ist man nicht. Das ist doch. Ja. Das sieht man nicht. Das ist wahnsinnig.
Ja, die wurden. Ich habe das immer abgegeben in der Requisite und so, dann so, immer wieder das, geholt. Aber bei der letzten Vorstellung durfte ich es mitnehmen. Und
was man auch sieht, es ist nicht gebunden, weil das würde nicht gehen. Das macht man nämlich ungebunden.
Richtig.
So. Toll. Fantastisch. Also das Museum, das ist ja nicht für mich, sondern fürs Museum. Das Museum wird sich sehr freuen. Denke ich mir, ja.
Fein.
Das ist ganz toll. Dann sollten wir es vorher noch mal lesen. Frau Happel.
Ja.
Wollen wir noch was sagen? Wir wünschen noch einen schönen
Muttertag.
Sonnensonntag, ja. Muttertag. Lassen Sie sich verwöhnen von Ihren Töchtern. Vielleicht noch den Bogen, weil die Rolle von gestern Abend ja sich um die Nachfolge bemüht. Ihre Nachfolge persönlich haben Sie geklärt. Ihre Tochter ist ja auch eine erfolgreiche Schauspielerin und Sängerin. Im Moment am Volkstheater. Paula Nocker.
Ja.
Eine ganz tolle, junge, begabte Schauspielerin und singt auch viel. Ich habe sie auch an der Volksoper gesehen.
Genau.
Ja.
Sie ist hat gerade dort Spring Awakening.
Habe ich gesehen.
Ja,
ist toll.
Gespielt und gesungen. Ja, und jetzt macht sie gerade eine Festwochenproduktion im Volkstheater.
Das heißt, wir sprechen heute mit einer glücklichen Mutter.
Ja, die andere Tochter, die ist gerade nicht da, die ist auf Zakynthos, die hat sich ein verlängertes Wochenende genommen, aber mit Genehmigung der Mutter und hat auch schon Fotos geschickt und mit einem kleinen Taschengeld der Mutter. Aber sie ist auf der anderen Seite, sie ist im Ticketing, sie verkauft unsere Karten. Also wenn da auch Nocker am Telefon, sie ist zuständig für die Tonkünstler und für Grafeneck.
Ah, okay. Ja. Und hilft im Sommer in
da wie, hilft sie uns
wie
auch,
die ganze Familie. Richtig. Das ist halt, muss auch sein, so, das denke ich mir.
Ja.
Dass Hilfe nötig ist. Das
ich bin so groß geworden, ja.
40.000 Karten sind aufgelegt, ne?
Ja.
Das muss man in 5 Wochen, spielt aber nicht mal, 4,5, 5 Wochen?
5 Wochen, ja.
Also ich wünsche Ihnen ein ganz, ganz erfolgreiches Festival. Wir werden kommen. Wir werden auf jeden Fall kommen, uns was anschauen. Wünsche Ihnen dazu alles, alles Gute. Vielen Dank, dass Sie hier waren.
Ich danke Ihnen allen.
Vielen Dank.
Danke, danke. Oh, vielen Dank.
Das ist gut. Danke.
Sie hörten Ungeschminkt, das Theatermuseum Wien im Gespräch. Folge 9. Maria Happel im Gespräch mit Hannes Hamedner. Eine Aufzeichnung des Live-Gesprächs vom 10. Mai 2026. Unsere nächsten Live-Gäste im Eroica-Saal des Theatermuseums am 7. Juni 2026 sind die Autorin und Dramatikerin Lydia Haider sowie der Autor und Dramatiker Ferdinand Schmalz. Karten für das Live-Gespräch sind wie immer über das Theatermuseum Wien zu erhalten.